Ja, ich grüße euch auch ganz herzlich heute Morgen zum Gottesdienst. Und der Niklas hat es schon angekündigt, oder ja, angekündigt kann man schon sagen. Es ist heute Pfingsten und wir haben gerade gesungen, komm, erfülle mich. Und der Pfingsttag markiert den Tag, wo das in vollem Umfang passiert ist mit der ersten Gemeinde. Und das möchte ich heute ein bisschen genauer mit euch anschauen. Es ist ja so, dass Pfingsten, übrigens Wortbedeutung, wer weiß es, woher kommt Pfingsten? Pfingsten und Pfingsten klingt ja auch so ähnlich, gell? Also es ist tatsächlich 50, Pentekoste oder so ähnlich auf Griechisch. Auch nicht ganz Pfingsten, aber daher kommt's. Und das ist so, dass ursprünglich, also beziehungsweise dieser Feiertag ist vielleicht inzwischen der am wenigsten bekannte unter Christen. Nicht unter Christen, unter Christen hoffe ich schon. Unter, ja, der, sagen wir mal, deutschen Bevölkerung. Weihnachten und Ostern haben diesbezüglich sicher auch schon Federn gelassen, Umdeutungen erhalten, was jetzt Weihnachten mit Fest der Familie oder Fest der Liebe ist und nicht mehr Fest der Geburt Jesu, sein Kommen auf die Erde und Ostern, keine Ahnung was, Osterhase oder sowas. Pfingsten, würde ich jetzt mal sagen, ist am wenigsten bekannt, sagen wir mal, unter der deutschen Bevölkerung. Umso überraschter war ich, als ich gestern beim Abliefern vom Rasenschnitt, weil ich auch noch kurz Zeit gefunden habe, den Rasen zu mähen, nicht, dass nach dem Urlaub der Garten nicht mehr erkennbar ist. Da auf dem Osweiler Häckselplatz, kennt denn jemand? Horst, kennst du ihn? Ja, Heinz, du auch. Da ist sowas wie ein Wart. Ich nenne ihn mal Wart. Er hat oft so eine Mütze auf, wo Ditsche draufsteht. Ich habe noch nie nach seinem Namen gefragt, aber das ist so ein richtiges Original. Und wenn er nicht da ist, dann fehlt er mir. Und da muss man die Scheibe runterlassen und ihn begrüßen und ein paar Worte austauschen. So ein Running Gag ist bei mir, ich habe Gras dabei und dann sagt er, ja, Gras wäre mir auch lieber als Rasen. Er hat gemeint, das Rasenschnitt, was ich habe und nicht Gras. Nun ja, und gestern wieder dasselbe Ritual und dann wünscht er mir zum Abschied, nachdem er mir gesagt hat, wo ich das hinbringen soll, wünscht er mir frohe Pfingsten. Und ich war richtig überrascht deswegen, weil ich dachte, ja, okay, gut, man kennt vielleicht das ist jetzt der Feiertag, das weiß jeder, schon allein wegen der Pfingstferien hier im Süden. Aber dass man auch frohe Pfingsten wünschen kann, das wissen wahrscheinlich die wenigsten. Die sagen nur, ja, Pfingstferien oder sowas. Dieses Fest, und das hat Niklas auch schon angedeutet, ist kaum hoch genug einzuschätzen. Das ist mir jetzt wieder bewusst geworden, die letzten Tage und Wochen, als ich in der Apostelgeschichte gelesen habe. Deshalb möchte ich euch allen auch nochmal frohe Pfingsten wünschen. Und ich hoffe, es wird im Laufe dieser Predigt klar oder nochmals klarer. Viele wissen ja schon, worum es geht im Großen und Ganzen. Warum das so unheimlich hoch einzuschätzen ist, was an Pfingsten passiert ist vor circa 2000 Jahren. Wer die Apostelgeschichte, die ersten Verse schon mal gelesen hat, wie weit seid ihr eigentlich mit der Reise durch die Bibel? Habt ihr die Apostelgeschichte schon passiert? Mittendrin in der Apostelgeschichte, das ist gut, weil am Anfang finde ich, das ist mir schon langer Zeit aufgefallen und euch vielleicht auch, ist ein ganz anderer Tonfall als anderswo in der Bibel. Diese Worte in den ersten Kapiteln vermitteln so eine absolute Euphorie, so ein Hochgefühl. So eine Stimmung, dass alles ist möglich. Absolut alles ist möglich. Und damit meine ich jetzt keinen Werbespruch. Ein zweites Gefühl, das ich habe, wenn ich das lese, ist, alles ist möglich. Und das zweite, wie gesagt, es zählt nur Gott und seine Maßstäbe. Alles andere ist egal und wir wollen uns Gott unterordnen. Diese zwei Dinge, ja, die kommen mir zwischen den Zeilen förmlich entgegen. Und es ist sehr viel, was passiert in den ersten Kapiteln, und um dem gerecht zu werden, reicht wahrscheinlich jetzt diese paar Minuten an einem Sonntag nicht. Deshalb möchte ich mich begnügen und ein paar Schlaglichter, insgesamt drei Schlaglichter, auf die Ereignisse an Pfingsten werfen. Nee, wie sagt man Schlaglichter? Sagen wir anschauen. Die Schlaglichter gibt's. Einfach ein paar Dinge herausgreifen. Und ich musste nicht arg lang überlegen und konnte drei Ws finden. Zwei waren sofort da und das dritte, da habe ich noch ein bisschen geguckt. Und dann kam raus, Pfingsten, Wunder, Wirkung, aber auch Widerstand. So, und die Technik hat jetzt ihre Überschrift. Da müsst ihr mich gar nicht mehr fragen nachher. Pfingsten fällt mit dem jüdischen Fest Shavuot, was so viel wie Wochen heißt. Und wenn man 50 in Wochen aufteilt, dann sind wir bei 7 Wochen plus ein Tag, bei dem Juden die Gabe der Tora feiern. Es ist auch so eine kleine Mischung. Erntedank ist auch dabei bei diesem Fest ursprünglich, aber die Gabe der Tora steht im Vordergrund heute. Und analog dazu feiern wir die Gabe oder das Empfangen des Heiligen Geistes. Auch interessant. Empfangen der Bücher Mose, der 5 Bücher Mose mit den Gesetzen, und dann gleichzeitig das Empfangen des Heiligen Geistes. Schlaglicht Nummer 1. Wunder. Natürlich das Pfingstwunder selber. Jesus ist ja in den Himmel aufgefahren, woran wir an Himmelfahrt gedacht haben vor einigen Tagen, hat aber das Kommen des Heiligen Geistes vorausgesagt, angekündigt, der Heilige Geist als Tröster. Und der Heilige Geist, der kommt. Und davon lesen wir in Apostelgeschichte 2 im hinteren Teil der Bibel. Die Verse 1 bis 4 habe ich mal rausgegriffen. Apostelgeschichte 2, die Verse 1 bis 4. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Da geht es vermutlich um ca. 120 Menschen in Jerusalem, die eben jetzt in dieser Leere, nachdem Jesus weg war, sich getroffen haben. Vielleicht, um sich irgendwie an was festzuhalten, an der Gemeinschaft zumindest, Jesus weg. Das muss ja schon ein bisschen so eine oder eine starke, ja, Leere hinterlassen haben. Vers 2. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen, und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es ist eine ganz schwer zu beschreibende Sache, die da passiert. Diese Kraft, die hier beschrieben wird, mit Zungen zerteilt wie von Feuer, die sich auf jeden setzen, das kommt vielleicht nur ungefähr hin. Aber am leichtesten ist wohl noch der Effekt dieser Kraft zu beschreiben, nämlich sie reden in fremden, ihnen unbekannten Sprachen von Gottes großen Taten, wie es später in den Versen heißt und wo es ausführlich auch beschrieben wird, welche verschiedenen Sprachen da kommen, einfach durch die Kraft des Heiligen Geistes. Was für ein wunderbarer Trost muss es gewesen sein, nachdem Jesus weg war und nichts mehr da war, Man kann vielleicht noch zehren davon, dass er da war, dass man vielleicht auch Zeuge davon geworden ist, wie ein Himmel aufgefahren ist. Aber jetzt ist da, was er angekündigt hat, der Heilige Geist. Und Jesus hat selber gesagt, so steht es im Johannesevangelium, es ist gut, dass er weggeht, dass er in den Himmel auffährt. Weil wenn er es nicht täte, käme der Heilige Geist nicht. Das steht in Johannes 16, Vers 7. Jesus ist nicht mehr leibhaftig da, sein Geist ist aber da. Jesus hat Wort gehalten. Wir sprechen ja davon, dass wir glauben. Das ist ja das Zentrum unseres geistlichen Lebens. Wir glauben an Gott. Das ist allerdings ein Unterschied zum Wissen. Wissen ist für später für uns aufbewahrt. Wenn unser Glaube abgelöst wird vom Schauen, wie es so schön heißt, wenn wir also im Himmel sind. Wer aber diesen Heiligen Geist so oder so ähnlich schon erlebt hat, wie er wirkt, da würde ich sagen, der ist schon sehr, sehr nah dran am Wissen oder am Schauen. Ob so sehr deutlich wie an diesem Pfingsttag oder leiser oder weniger wahrnehmbar, wer den Heiligen Geist erlebt in seiner Kraft, wenn sie auch sanft ist, der steht fest im Glauben. Der Heilige Geist bewirkt es. Der ist fest verwurzelt. Und wer das tut, bei dem werden viele Diskussionen, die vielleicht um ihn rumlaufen, ihrer Grundlage komplett beraubt. Ich weiß nicht, in welchen Umfeldern ihr euch jetzt im Einzelnen bewegt. Ich bewege mich schon in einem sehr skeptischen Umfeld mit Atheismus in meinem Alltag. Und wenn jemand behauptet, es gibt keinen Gott, und davon gibt es wahrscheinlich ganze Regalmeter an Büchern, warum es keinen Gott gibt und warum man der Wissenschaft vertrauen soll und glauben soll. Wissenschaft, da steckt ja sogar Wissen drin. Der Vernunft oder sonst irgendwelchen Dingen, die scheinbar sichtbar und beweisbar sind oder sowas. Auf diese Sachen hat der geistliche Mensch, der geisterfüllte Mensch eigentlich eine sehr gute Antwort. Das klingt alles wahnsinnig intelligent. Und ich kann fachlich oder sachlich oder sonst wie dem gar nichts entgegenhalten, all dieser intelligenten Argumentation, wie sie in irgendwelchen Büchern aufgeschrieben sind. Und ja, ich gebe zu, mich haben auch schon Angriffe auf die Bibel, auf die Wahrheit der Bibel aus der Fassung gebracht. Stimmt alles, kann ich zugeben. Aber es gibt etwas, was alle Gegenrede platt macht, komplett platt. Wenn ich nämlich sagen kann, ich habe es aber erlebt, ich habe Gottes Geist erlebt, niemand nimmt mir das, ich habe die Kraft des Heiligen Geistes erfahren. Das kann mir überhaupt keine Wissenschaft, keine historisch-kritische Methode oder sonst irgendwas streitig machen. Ich denke, so muss unser Argument oder auch so vor allem muss unser Argument für den Glauben heißen, Jesus lebt und sein Geist gibt uns davon Zeugnis, durch seine Kraft in uns, in mir und im günstigsten Fall wird das nach außen hin sichtbar. Und das finde ich ganz wesentlich. Es ist ja schon so, dass so ein Studium zum Beispiel der Theologie sehr viele schöne Erkenntnisse bringt. Man kann viel lernen, viel Nützliches. Man kann sich der Bibel auch wissenschaftlich nähern. Wenn aber der Geist Gottes nicht dabei ist, sondern das Ganze nur so eine Art Wissenschaft ist wie Mathe oder noch schlimmere Dinge, dann hat es das Ziel verfehlt. Dann fehlt das Wesentliche. Was gibt mir Zuversicht? Was gibt mir Kraft? Was gibt mir Liebe, was gibt mir Gewissheit? Ganz sicher keine Theorie. Der Heilige Geist ändert unseren Blick ganz, ganz grundlegend. Wer ihn hat, der sieht eben, alles ist möglich. Aber sehr vieles, was mir wichtig erschien, wird gänzlich unerheblich, unwichtig, wenn ich von Gottes Geist durchdrungen bin. Und damit sind wir beim zweiten Schlaglicht. Die Wirkung. Und wir haben es schon gehört, es ist die erste Gemeinde. Es ist sozusagen eine erste Wirkung nach dem Wunder. Und zwar eine Wirkung, die auch 2000 Jahre später, wir sehen es zum Beispiel an uns hier, die immer noch nachhallt. Es gibt den Heiligen Geist immer noch und er hat immer noch Kraft. Nachdem also Petrus, übrigens ein ganz anderer Petrus als der, den wir aus den Evangelien kennen, nicht mehr der furchtsame Leugner Jesus, sondern einer, der das Pfingstwunder dann gleich in der Predigt auslegt, auch noch im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte, wie er auslegt, dass sich das Wort vom Prophet Joel sich erfüllt. Ja, er legt es aus und anschließend lesen wir schon von der Gründung oder von Beginn der ersten Gemeinde, alles noch im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Und zwar in den Versen 42 bis 47 lesen wir da: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das sind also die, die das Pfingstwunder erlebt haben. Vers 43, es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde Jesu hinzu, die gerettet wurden. Auch hier spürt man, finde ich, dieses Hochgefühl. Die erste Gemeinde, die wächst ganz rasant, zahlenmäßig und natürlich auch im Glauben. Und ich möchte nur auf ganz weniges an dieser Stelle eingehen. Was einem ins Auge fällt, ist, dass die Maßstäbe auf den Kopf gestellt sind, die Maßstäbe eines natürlichen Menschen. Den Gemeindemitgliedern dieser ersten Gemeinde in Jerusalem schien plötzlich völlig egal zu sein, ob sie etwas besitzen oder nicht. Viel wichtiger war es, dass alle gut versorgt sind und dass sehr viel Leben geteilt wird. Kleiner Hinweis, 30. Juni war es, gell? Begegnung, sehr wichtig. Viel wichtiger als eigener Besitz, Gemeinschaft unter Gottes Wort. Das hat jetzt Vorrang. Die Kraft des Heiligen Geistes ist, die den Blick auf das Wesentliche lenkt. Also weg von allem sichtbaren, vergänglichen Materiellen hin zu den Dingen, die beständig bleiben, die Ewigkeitswert haben. Lehre, also hören auf Gottes Wort. Gebet, sprechen mit Gott. Geben in der Gemeinschaft untereinander. Also das ist Teilen seines Besitzes, damit es jeder gut hat. Und Gemeinschaft untereinander. Und dabei ist nicht zu vernachlässigen, es ist auch die Tischgemeinschaft, dass man gemeinsam isst. Und wenn wir das hier alles lesen, dann möchte ich mal sagen, wir müssen uns an diesen Versen messen lassen. Das ist schon ein ziemlicher Anspruch hier. Ich glaube aber, dass je mehr wir diese Bedürfnisse haben, die hier aufgezählt sind, desto mehr wirkt der Heilige Geist in unserem Leben. Das ist ein Gradmesser. Aber es ist sicherlich so, dass in der ersten Gemeinde kein Apostel je befohlen hat, es so zu tun. Ihr müsst dies und jenes tun. Nein, es war genau andersrum. Oder was heißt andersrum? Sie taten es aus ganz freien Stücken. Sie mussten es tun. Und es klingt jetzt wie ein Widerspruch. Sie mussten es aber nicht tun, weil es irgendjemand ihnen befohlen hat, sondern weil der Heilige Geist in ihnen das bezweckt, bewirkt hat, die Kraft des Geistes. Da war kein Krampf dahinter, kein ich muss jetzt und sonst kriege ich Haue, sondern es war aus der Begeisterung heraus. Nur Gottes Maßstäbe zählen. Sie wollten das unbedingt tun. Eine direkte Folge, eine direkte Wirkung des Heiligen Geistes. Bitten wir ihn doch darum, dass er uns auch immer mehr umgestaltet, sodass diese Wirkungen, diese Auswirkungen, die Bibel spricht an anderer Stelle im Galaterbrief auch von den Früchten des Geistes, dass die in unserem Leben sichtbar werden. Und zwar nicht unter Krampf und Zwang und Zähneknirschen, sondern durch die Kraft des Geistes bitten wir Gott darum. Es geht hier nicht darum, dass wir selber irgendwie was produzieren, was so aussieht, sondern es ist etwas, was der Heilige Geist in uns wirkt. Und da ist sehr viel Freiheit drin, es dann auch zu tun und kein Zwang. Obwohl dann, wenn das alles passiert, Schlaglicht Nummer 3, auch Widerstand erwächst. Es bleibt nicht bei einem Pfingstwunder, wir haben es gerade gelesen, sondern es geschehen weitere Zeichen und Wunder. Menschen werden geheilt, unter anderem ein Gelähmter. Aber was vielleicht den Widerstand erzeugt, ist nicht so sehr diese Wohltat an einem Menschen oder an vielen, sondern was viel mehr störte, war, dass die Apostel Jesus als den Auferstandenen predigen. Jesus wird gepredigt. Und deswegen werden Petrus und Johannes verhaftet, festgesetzt. Vielleicht habt ihr schon von den Sadduzäern gehört, die die Auferstehung geleugnet haben. Die sagen, sowas gibt es nicht. Und vor allem denen war sowas natürlich ein Dorn im Auge, wenn jemand predigt, da ist jemand von Toten auferstanden und es gibt ein Leben nach dem Tod. Petrus und Johannes, die beiden Apostel, werden vor den Hohen Rat geführt. Und dieser Hohe Rat ist an der Stelle ziemlich ratlos, wie sich rausstellt. Sie sehen den Geheilten, den ehemals Gelähmten. Und natürlich kann man schlecht jemanden dafür bestrafen, wenn jemand was Gutes tut. Vielleicht ist nicht mal am Sabbat passiert, das, was Jesus immer vorgeworfen wurde, dass er am Sabbat heilt. Daher bleibt ihnen nur Folgendes, und das lesen wir in Apostelgeschichte 4, die Verse 18 bis 22. Und sie riefen sie und geboten ihnen, keinesfalls zu verkünden oder zu lehren in dem Namen Jesu. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Da drohten sie ihnen und ließen sie gehen um des Volkes willen, weil sie nicht wussten, wie man sie hätte bestrafen können. Denn alle lobten Gott für das, was geschehen war. Denn der Mensch, Da geht es um einen Gelähmten, war über 40 Jahre alt, an dem dieses Zeichen der Heilung geschehen war. An diesen Versen wird ganz deutlich, wie Petrus und Johannes, natürlich sieht man es eher an Petrus, der Jesus verleugnet hat. Alle Jünger haben ihn verlassen vor der Kreuzigung, vor seiner Gefangennahme. Nichts ist mehr übrig von der Furchtsamkeit, vom Eingeschüchtertsein. Der Heilige Geist wirkt so mächtig in ihnen, dass es ihnen völlig absurd erscheint, darüber den Mund zu halten. Jesus nicht zu bezeugen, bei dem, was sie erlebt haben, war ein Ding der Unmöglichkeit. Man kann nicht schweigen von dem, was man gesehen hat, was man erlebt hat, was man, welche Kraft an einem passiert ist. Und dabei ist wichtiger, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Das ist ein wichtiges Prinzip. Solange Gottes Gebote im Einklang sind mit dem, was Menschen von uns wollen, kann man Menschen gerne gehorchen. Aber ab da, wo es nicht mehr im Einklang steht, bekommt Gott den Vorzug. Das war Petrus und Johannes ganz klar und genauso klar muss es auch für uns sein. Wir stellen also fest, wo der Heilige Geist wirkt, gibt es Widerstand. Es gefällt nicht jedem. Es gefällt vor allem denen nicht, die den Heiligen Geist nicht erlebt haben. Und es bleibt auch nicht so glimpflich, wie wir es hier gerade gelesen haben, für Petrus und Johannes, dass die einfach ausgeschimpft werden und dann können sie gehen. Schon wenige Kapitel später lesen wir von der Steinigung des Stephanus, der als erster Märtyrer für seinen Glauben stirbt, also als erster Zeuge, der sein Leben hingibt, weil er einfach auch nicht anders kann, weil er was gesehen hat, was ihn völlig erfüllt hat. Und da sieht man, dass der Heilige Geist viel stärker ist als die Menschenfurcht. Es folgten danach ja noch unzählige weitere Menschen, die in der Kraft des Heiligen Geistes ihren Glauben bezeugt haben und es bis zum heutigen Tag tun, die nicht verleugnen und dafür sterben müssen. Das passiert. Kurz gesagt, dieser Widerstand ist vielleicht ein Grund, seinen Kurs zu ändern, abzudrehen und dann doch nicht zu bezeugen. Aber es ist bei weitem kein ausreichender Grund, weil der Heilige Geist viel stärker ist. Es gibt sehr viele Menschen, die das Pfingstwunder auf diese Weise erlebt haben oder ähnlich, inklusive dem Hochgefühl. Es gab seither viele Erweckungen, aber es gab auch beinahe genauso viele Erweckungen, die wieder eingeschlafen sind. Wir können das nicht erzwingen, aber wir können doch etwas tun. Und es wäre doch schön, wenn Pfingsten 2025 ein Startschuss wäre, mehr auf den Heiligen Geist zu achten, mehr auf seine Stimme zu hören, trotz allem Lärm in Form von Ablenkungen aller Art, nach ihm fragen, wenn Routinen oder ganz schlechte Angewohnheiten dieses Hören ersticken wollen. Seine Gegenwart zu suchen. Er hat oft eine leise Stimme und der natürliche Mensch mit dem, was ihn umgibt, mit dem, was ihn ablenkt, strebt einfach nicht danach. Aber was wäre es, wenn wir bewusst ihn suchen, nach ihm fragen, wenn man eigentlich gar keine Zeit hat? Oder auch nach ihm fragen, wenn wir vielleicht in einer Phase stecken, wo wir uns komplett unwürdig fühlen, wo vielleicht auch unser Glaube ins Stottern geraten ist, gerade dann sich neu ausrichten und nach der Stimme des Heiligen Geistes, nach seiner Kraft bitten. Das könnte heute losgehen. Ich wünsche es mir sehr, dadurch immer mehr verwandelt zu werden zu einem Menschen, an dem die Früchte dieses Heiligen Geistes sichtbar oder sichtbarer werden. Ich habe mich nochmal zurückerinnert an unser Gemeindewochenende, wo der Andi Ritzmann das berichtet hat. Es ist schon so, dass diese Früchte irgendwie zwar vom Heiligen Geist bewirkt sind und dann von alleine kommen, aber wir haben doch die Schuldigkeit sozusagen, uns auf ihn zu richten. Wir können das abwürgen und es wäre schade, wenn wir es dauerhaft tun. Ja, damit in unserem Wort und in unserem Werk, wie wir es vorhin gesungen haben, nur noch Jesus zu lesen und sonst nichts anderes. Das ist eigentlich schön formuliert. Danke für das Lied, Dani. Im Wort und Werk nur Jesus und sonst nichts zu lesen. Das wäre schön, wenn wir solche Spiegel Jesu wären. Und das geht ausschließlich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Alles ist möglich mit ihm. Wunder und Wirkung. Und es zählt nur Gott, auch wenn Widerstände dann ganz sicher kommen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten. Herr, unser Vater, ich danke dir dafür, dass wir deinen Geist haben, der in uns lebt. Und ich möchte dich bitten um Vergebung. Ja, eigentlich nur um Bekennen, wie oft wir ihn abwürgen, unserer Natur Raum geben, Schlechtes zu tun, Schlechtes zu sagen, zu denken, nicht auf die Stimme des Heiligen Geistes und seine Kraft zu achten. Ja, wir berauben uns dadurch so stark. Ich möchte dich bitten, dass sich das ändert Stück für Stück oder schlagartig, so wie du es gibst. Ich möchte dich von Herzen bitten, dass dein Geist immer stärkeren Einfluss auf unser Leben nimmt, ja, auf das wir verwandelt werden und dir immer ähnlicher werden, ja, dass wir Salz und Licht sein können und da immer heller leuchten können. Ich bitte dich darum, dass es geschehen kann, dass es in unserer Gemeinde passiert und ja, dass wir deine Wunder sehen können. Und wir vertrauen darauf, dass so wie das vor 2000 Jahren war, dein Geist immer noch wirksam ist. Wir es auch aus vielen Zeugnissen von heute kennen. Und ich möchte dich bitten, dass es für jeden Einzelnen von uns, auch in unserem Alltag, wo gerne was ja, in Hintergrund rückt, in all unserem Stress, dass es Vorrang behält. Im Namen Jesu. Amen.